Ja, guten Morgen zusammen. Ich grüße alle Mitglieder von der Gemeinde, alle Gäste. Seid herzlich willkommen. Ich freue mich heute auch hier zu sein. Mein Name ist Martin Möhre, wer mich noch nicht kennt. Ich bin Gemeindemitglied, allerdings nicht so häufig hier anzutreffen, sonntags im Gottesdienst. Das liegt dann eher daran, dass ich noch zurzeit in der Ausbildung an der Bibelschule bin, an der BTA, Biblisch-Theologische Akademie in Bergneustadt-Wiedenest. Und dadurch bedingt dann eben halt hier immer sporadisch bin. Jetzt habe ich mal gerade Ferien. Ne? Ich bin da auch so mit Abstand so einer der ältesten Studenten an der Bibelschule. Obwohl, ich bin da jetzt abgelöst worden. Da ist jetzt eine Dame, die ist 64, also die ist noch älter wie ich. Das hat mich jetzt nicht gerade traurig gestimmt, dass ich nicht der Methusalem dort bin. Ja, und ich möchte eigentlich, weil das auch zum Studium gehört, wir hatten also jetzt mehrere Reisen unternommen dieses Jahr, Missionsreisen, Praktika gesammelt. Ja, wo gerade Hakim, der liebe Bruder hier jetzt moderiert, als ehemaliger Flüchtling aus Afghanistan, so hat uns auch eine Reise nach Albanien und Athen in diesem Jahr gebracht. Und dort habe ich das erste Mal Kontakt gehabt und gearbeitet, sage ich mal, mit Flüchtlingen aus dem Iran und aus Afghanistan, die, sage ich mal, eine Sprache sprechen, Farsi sprechen, diese persische Sprache. Und so war es dann auch nochmal dann für mich eine Motivation, dass ich dann dieses Jahr im September vor ein paar Monaten in die Türkei gereist bin mit einem Team. Und davon wollte ich nur ganz kurz mal berichten von dieser Reise. In der Türkei leben offiziell zurzeit so man sagt 2 Millionen Flüchtlinge, aber das stimmt mit Sicherheit nicht. Also inoffiziell werden es sicherlich mehr als das Doppelte, 5 Millionen sein. Und von diesen 5 Millionen sind 1 Million Farsi-Sprechende, das bedeutet hauptsächlich dann auch Afghanen und Iraner. Ja, die zweiwöchige Reise, die führte uns einmal quer vom Westen bis in den Osten der Türkei, im Westen von Izmir bis nach Hatay im äußersten Osten an der syrischen Grenze. Ja, Ziel der Reise war es jetzt erstmal die ersten Kontakte zu knüpfen, zu connecten, vor allen Dingen Kontakte zu knüpfen zu Flüchtlingen selbst, aber auch dann eben zu anderen Kirchen, Vereine und Organisationen, um die ersten Voraussetzungen oder auch erstmal eine Grundlage überhaupt zu schaffen für eine zukünftige Missionsarbeit in der Türkei. Und die Reise, die begann dann in Adana im Südosten der Türkei. Und da haben wir dann auch das erste Gruppenbild. Und zwar ist das das Team, was sich da gebildet hatte. Und ganz rechts ist dann auch der Pastor der Baptistengemeinde in Adana. Und seine Frau, die ist die zweite von rechts, genau. Und die hatten uns dann erst besucht, das ist im Hotel. Und dann sind wir dann weiter und haben natürlich auch die Gemeinde besucht. Und das ist die Kirche in Adana, die Baptistenkirche, ganz süß und klein, ne? Ist überschaubar. Links sind auch noch Bänke und das ist so mitten in der Stadt, im zweiten Obergeschoss von einem Haus, ne, quasi eine ehemalige Mietwohnung. Aber die Baptistengemeinde, die ist, man höre und staune, offiziell auch angemeldet und anerkannt. Ne? Also das gibt es auch in der Türkei. Ne? Also die sind da wirklich offiziell angemeldet, ne, als christliche Gemeinde. Und wir hatten dann auch noch zum Beispiel einen Selbsthilfeverein besucht. Das ist zum Beispiel ein afghanischer Selbsthilfeverein, der sich so aus circa 50 Familien gegründet hat. Natürlich alle Religionen vertreten, natürlich auch viele Muslime dabei. Ja, und man hat sich zusammengefunden, dass man sich helfen kann, zum Beispiel bei Behördengängen, aber auch bei der Ausbildung für die Kinder, ne, weil das in der Türkei nicht so gut geregelt ist wie hier. Ne. Also wir haben da nicht so unbedingt, die haben da nicht so, kümmern sich da nicht so umfangreich um die Flüchtlinge, wie es hier gewohnt ist. Und auch das Leistungsspektrum ist bei weitem nicht das, was hier geleistet wird. Ne. Und so ist es schon fast ein Muss, dass sich da solche Vereine gründen, dass man sich gegenseitig hilft. Ja. Und wir waren natürlich dann auch mal bei Familien zu Besuch, hier zum Beispiel bei einer afghanischen Familie. Ja, wir hatten dann als die Lebensältesten dann den Ehrenplatz hinten auf dem Sessel. Wir brauchten jetzt nicht, ne, man hat dann sonst schon einen Ehrenplatz gegeben, ne. Also ich sag mal, in diesem Kulturkreis ist das noch ein bisschen anders geartet als in unserem westlichen Kulturkreis. Also da haben lebensältere Personen schon erhalten da sehr, sehr viel Respekt auch noch. Ne? Und das wird denen auch von den Jüngeren bekundet. Ja, und dann am Ende sind wir dann auch noch in das Erdbebengebiet nach Hatay gereist. Und das Erdbeben in Hatay, das sind jetzt so aktuelle Fotos, das ist ja schon ziemlich so aus dem Fokus von uns gerückt, auch in den Medien. Und bei diesem Erdbeben im März diesen Jahres sind rund 60.000 Menschen getötet worden. Das ist so, um für uns einen Größenvergleich zu schaffen, die Einwohnerschaft von Borken. Borken hat so 40.000 und Rede 20.000 zusammen. Also wenn auf einen Schlag die Einwohnerschaft von Borken und Rede an einem Tag getötet wird. Ja. Also das ist schon sehr heftig und Gebäude wurden über 40.000 zerstört oder beschädigt. Also das ist gewaltig und das sieht heute auch noch chaotisch dort aus, obwohl schon viel gemacht wird und das wird auch noch Jahre dauern, bis das wieder in Ordnung kommt, wenn überhaupt. Und wir haben dort auch eine Baptistengemeinde besucht in Hatay und auch deren Gemeindezentrum wurde völlig zerstört von dem Erdbeben. Und das ist jetzt aber allerdings wieder im Aufbau. Dank Spenden wird es auch größer werden, als es vorher war. Und die wollen dort auch jetzt Gästezimmer einrichten. Ich habe die schon mal so im Rohbau besichtigen können. Und dort können dann auch freiwillige Helfer, zum Beispiel auch Bibelstudenten, dort Quartier bekommen, um dort, wie gesagt, auch am Aufbau der Gemeinde wieder zu helfen und in der umliegenden Gegend auch. Ne? Ja, am Ende haben wir natürlich, damit will ich jetzt auch schon gleich zum Schluss kommen, haben wir natürlich auch Sehenswürdigkeiten besucht. Ne, zum Beispiel in der Nähe von Adana ist ja auch das Geburtshaus von Paulus in Tarsus. Ich muss natürlich sagen, da stehen nur noch so die Grundmauern, da ist nicht mehr viel von über von dem Geburtshaus. Ja, und natürlich waren wir dann auch in der ziemlich bekannten und berühmten unterirdischen Mönchstadt in Papadokia oder auch im antiken Ephesus bei Izmir. Und damit möchte ich eigentlich in dieses Jahr noch kommen. Das Jahr 2023 neigt sich jetzt dem Ende zu. Wir haben heute den letzten Tag. Und ja, wenn wir in dieses vergangene Jahr zurückblicken, dann fallen uns sicherlich auch viele schöne Erlebnisse ein. Zum Beispiel die Geburt eines Kindes, Hochzeiten. Hochzeit hatten wir auch hier in der Gemeinde. Und ja, ein schönes Tauffest. Ja, und davon hatten wir in diesem Jahr gleich zwei Tauffest in der Gemeinde und vieles mehr natürlich. Aber natürlich auch sehr traurige Anlässe. Zum Beispiel schwere Krankheit oder der Verlust von einem geliebten Menschen. Und dann natürlich auch enttäuschende Erlebnisse, wo zum Beispiel persönliche Wünsche, Hoffnungen und Planungen nicht in Erfüllung gegangen sind. Oder es doch ganz anders gekommen ist, wie ich es eigentlich geplant habe. Und trotzdem beginnen wir zum Anfang eines jeden neuen Jahres wieder neu mit unseren Planungen. Und vielleicht auch mit ganz guten Vorsätzen, neuen guten Vorsätzen. Und damit komme ich zu dem heutigen Thema der Predigt. Das heutige Thema ist Gott der Mächtige? Oh, ja, Moment, das ist noch nicht das Thema, da komme ich gleich zu. Ist Gott der mächtige Gegenspieler in meiner persönlichen Lebensplanung? Und dazu, als Grundlage aus der Bibel, habe ich den Bibelvers aus Salomos Sprüchen 16, 9 genommen. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Meistens sind wir Menschen einen sehr großen Teil unserer Zeit mit Planungen beschäftigt. Unsere Gedanken drehen sich um viele alltägliche Dinge, wie zum Beispiel, was esse ich heute, was mache ich mir zu essen, was ziehe ich den Kindern heute zur Schule an, was ziehe ich selbst zur Arbeit an und besuche ich am Wochenende meine Eltern oder lieber doch Freunde, Nachbarn und so weiter und so weiter. Schon zu Jahresbeginn fange ich an, die Geburtstage von Familien, von der Familie, Freunden und guten Bekannten in den Kalender zu notieren. Hat jemand vielleicht einen runden Geburtstag, dann markiere ich den ganz besonders. Wie liegen die Schulferien dieses Jahr und wie sind die Feiertage verteilt? Wann mache ich Urlaub und wann kann ich eventuell Brückentage nutzen dafür? Zu diesen Planungen fällt mir der erste Halbsatz, der gefällt mir auch ganz besonders aus Salomos Sprüchen, der da lautet, das Herz des Menschen plant seinen Weg. Ich nehme dazu immer ganz gerne ein Beispiel von dem menschlichen Körper. Das wurde ja auch schon mal in einer Moderation oder Predigt schon mal gesagt, dass unser menschlicher Körper besteht ja nun aus Hunderten von Billionen Zellen. Also Billionen, das erschließt sich mir schon eigentlich gar nicht mehr. So bei mir hört es meistens bei einer Milliarde auf. Das sind dann so summa summarum 1000 Millionen. Und eine Billion, das sind dann schon 1000 Milliarden. Und davon dann gleich hunderte Billionen, also von Zellen, die in unserem Körper sind und die sich ständig erneuern. Und die erneuern sich deshalb, müssen sich auch ständig erneuern, diese Zellen in unserem Körper, weil sie gegen die Unordnung ankämpfen müssen. Sie müssen Ordnung schaffen. Und das regelmäßig. Und das verhält sich so ziemlich ähnlich bei uns Menschen im Leben auch. Wir müssen auch Ordnung schaffen in unserem Leben. Und damit das Chaos nicht überhand gewinnt oder über uns kommt, müssen wir auch planen. Und planen, damit die Ordnung die Oberhand behält und die Unordnung, sage ich mal, zurückgedrängt wird. Und tatsächlich ist es auch so. Solange das Herz des Menschen schlägt und bei Bewusstsein ist, denkt und plant es über den Augenblick hinaus. Ohne diese Fähigkeit würden wir ziellos von einem Tag in den nächsten hineinkommen. Ja, hineintaumeln quasi. Bedrängt und geschoben von dem, was uns gerade auf uns zukommt. Das Herz denkt voraus und ermöglicht uns damit, das Leben nach eigenen Wünschen zu gestalten. Was mir allerdings nicht so gut gefällt, ist der zweite Halbsatz aus den Sprüchen Salomos, der gleich mit einem Aber beginnt. Aber der Herr lenkt seinen Schritt. Na klar weiß ich, dass ein Aber genauso zu meinem Leben gehört, wie die Planung meines Herzens auch. Das kennen wir doch alle nur zu gut. Da planen wir etwas für die Zukunft und der Plan geht total schief. Oder zumindest verläuft er ganz und gar nicht so, wie wir das mal ursprünglich geplant haben. Das fängt schon bei der Partnerschaft und Beziehung an. Da plane ich endlich einen Traumpartner kennenzulernen, den ich heiraten kann und mit dem ich eine Familie gründen kann. Und dann lerne ich gar keinen Partner kennen. Dann fängt schon an zu scheitern, der Plan. Oder dann lerne ich doch endlich meinen Traumpartner kennen. Wir heiraten, bekommen Kinder und als Ergebnis streiten wir uns regelmäßig über viele Dinge, wie zum Beispiel über die Kindererziehung oder über die Geldausgaben. Auch ein ganz beliebtes Streitthema in der Ehe. Zum Beispiel, warum muss meine Frau oder mein Mann so viel Geld ausgeben für dies und das? Warum können wir nicht mal etwas sparen als Reserve für die Zukunft? Das ist so ziemlich alles sehr vielfältig. Oder ich hatte den Plan, mit der Familie oder dem Partner etwas zu unternehmen. Aber wieder mal muss ich so viel arbeiten und habe nicht die Zeit und vielleicht auch einfach nicht mehr die Kraft und Energie, dazu mit der Familie etwas zu unternehmen. Ich hatte eigentlich ein glückliches und zufriedenes Familienleben geplant, aber irgendwie ist mein Plan nicht aufgegangen und funktioniert nicht richtig. Oder was ist, wenn es ganz schlimm kommt? Mein Partner und ich haben uns so zerstritten, dass eine Scheidung im Raum steht und die Familie droht auseinanderzubrechen. So stellen sich mir Fragen, die mir keine Ruhe lassen. Ist Gott der mächtige Gegenspieler meines freudig planenden Herzens? Betätigt er sich sogar ab und zu mal ganz gerne als Spielverderber? Wenn zum Beispiel meine Planung total schief läuft, weil ich vielleicht etwas falsch gemacht habe, hat Gott mich in diese Krise-Katastrophe hineingelenkt? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wir haben doch einen fürsorglichen Gott. In zahlreichen Aussagen in der Bibel finden sich Gottes Fürsorge für uns Menschen wieder. Zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 30 bis 31, sagt Jesus Christus, ich lese vor: Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Jesus Christus will uns damit sagen, dass Gott uns persönlich kennt und auch unsere Bedürfnisse, Wünsche und auch unsere Sorgen ganz genau kennt. Er kennt uns sogar besser, als wir uns selbst kennen. Denn wissen wir, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben? Natürlich nicht. Gott weiß es aber. Und Gott weiß auch, was das Beste für uns ist, was wir oft nicht erkennen können oder wollen. Was uns aber auch noch näher bringt zur ursprünglichen Aussage und zum Text aus Salomos Sprüchen, der da lautet: Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Das ist der Psalm 121, Vers 3. Ich lese vor: Er, Gott in Klammern, wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Also Gott sorgt dafür, dass ich nicht ausrutsche mit meinem Fuß und nicht stolpere beim Gehen. Und das rund um die Uhr, 24 Stunden lang. Das ist eigentlich ein toller Service, aber auch ein wunderschönes göttliches Versprechen. Trotzdem passiert es in meinem Leben immer wieder mal, dass ich ins Stolpern komme und ausrutsche. Das liegt daran, dass wir Menschen frei sind in unseren Planungen und Entscheidungen, die wir treffen. Gott möchte nicht, dass wir Menschen willenlose Marionetten sind, die ihm unter Zwang dienen sollen. Er möchte, dass wir aus Liebe zu ihm und aus tiefster eigener Überzeugung seinen Willen tun und aus dieser Überzeugung auch die Gemeinschaft mit ihm suchen. So schaue ich dann doch mal in den hebräischen Originaltext, in die Tora der Bibel, was dort zum zweiten Teil des Verses, aber der Herr lenkt seinen Schritt, steht und finde das Wort Yakin. Dieses hebräische Wort Yakin wird auch übersetzt einerseits mit lenken, aber auch mit leiten. Ich weiß nicht, warum deutsche Bibelübersetzer immer dieses hebräische Wort mit lenken übersetzt haben. Vielleicht mit dem Gedanken, dass Gott allmächtig ist und sowieso alles lenkt. Im deutschsprachigen Raum ist das Wort lenken eigentlich ziemlich eindeutig besetzt. Wenn ich etwas lenke, dann übe ich über eine Person oder einen Gegenstand eine relative oder vollständige Kontrolle aus. Dann bestimme ich zum Beispiel als Fahrzeugführer durch das Lenken meines Autos, meines Fahrzeuges, wohin die Reise geht. Das lässt dann auch ganz schnell den Schluss zu, dass Gott sowieso alles lenkt und bestimmt und ich überhaupt keinen Einfluss auf meinen zukünftigen Lebensweg habe. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn das hebräische Wort Yakin wird auch mit leiten übersetzt. Im englischen Sprachraum wird übrigens oft das Wort oder wird dieses Wort Yakin dann auch mit directs übersetzt. Und das bedeutet dann wieder leiten. Wenn ich in den Duden schaue, dann hat das Wort leiten zwei hauptsächliche Bedeutungen. Erstens, ich leite etwas, wie zum Beispiel eine Schule oder Firma. Oder die zweite Bedeutung ist auch begleitend, geleitend, hinführen, hingelangen lassen. Ich glaube, nun verstehe ich etwas besser, was Gott mir auch sagen will. Wenn ich beim Beispiel mit dem Auto bleibe, dann ist Gott nicht nur derjenige, der mich oder mein Auto lenkt. Das mache ich ja schon selbst, das Auto zu lenken. Sondern er ist vor allen Dingen auch meine Leitplanke, die mich schützt, leitet und begleitet. Deshalb kann und soll ich auch ruhig mal mutig planen und immer mal wieder etwas ausprobieren. Denn Gott hilft mir wieder auf die Beine, wenn mir mal wieder das große Aber einen Strich durch meine Planung macht. Wenn Pläne sich zerschlagen haben, wenn ich niedergeschlagen und down bin, bekomme ich von ihm zu hören, komm, steh auf. Ich habe etwas vor mit dir. Ich traue dir zu, dass du das Beste aus dieser Misere machst. Ich richte dich wieder auf und begleite dich auf deinen Weg. Amen.